Danke für dieses Zeugnis. Bevor wir in das Wort schauen, wollte ich noch einmal mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich danke dir, dass du uns durch ein Jahr begleitet hast und wir jetzt vor dem Ende stehen. Und ja, wir wollen noch einmal in dein Wort schauen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du die Botschaft segnest und jeden Einzelnen. Amen. Es war im Oktober 1942. Im Südpazifik sollte sich ein Flugzeug auf die Reise machen, um eine wichtige Botschaft zu überbringen. Unterwegs verirrte sich das Flugzeug, was die fliegende Festung genannt wurde. Und dann, weil es nicht genug Kraftstoff hatte, stürzte es im Meer ab. Alle 8 Besatzungsmitglieder konnten überleben und sich auf Rettungsboote oder Rettungsfloße retten. Sie kämpften gegen das Wetter, gegen das Wasser, die Haie und die Sonne. Jetzt in dieser Situation konnte diese fliegende Festung, die eigentlich nicht abstürzen durfte, ihnen nichts mehr bringen. Die ging nämlich selber gerade unter. Nach 8 Tagen waren die Rationen, die sie geschafft haben, mit auf die Floße zu retten, aufgebraucht. Und nun war das Chaos da. 8 Männer mitten auf See, die sich nicht mehr helfen können, die einfach allen Gegebenheiten ausgesetzt sind. Für ein Überleben brauchten diese Männer ein Wunder. Und das Wunder geschah. Nach einer Nachmittagsandacht, wo sie einmal gemeinsam in die Bibel schauten oder was sie da für ein Buch hatten, weiß ich jetzt nicht genau, beteten sie noch und versuchten sich auszuruhen. Als der Pilot dann mit einem Hut über dem Kopf eindöste, merkte er, dass etwas auf seinem Kopf landete. Er wusste sofort, dass es eine Möwe sein musste. Diese Möwe bedeutete Nahrung, wenn er sie nur fangen konnte. Wenn er ruhig bleiben könnte in dieser strengen Situation und diese eine Möwe fangen könnte, die ihm Leben versprechen könnte. Und er blieb ruhig und fing diese Möwe. Die konnten dieses Fleisch, das bisschen Fleisch essen und die Gedärme benutzen sie, um weitere Fische zu fangen, um sich weiter am Leben zu halten. Was diese Möwe wohl so weit vom Land entfernt, hunderte Kilometer von der Küste suchte, das weiß keiner, nur Gott. Auf jeden Fall war diese eine Möwe die Rettung in höchster Not. Ohne diese Möwe und ohne diese Ruhe des Piloten, die er gehabt hatte, wäre kein Überleben mehr möglich gewesen. Genau wie bei dieser Geschichte, dieser Pilot diese Ruhe gebraucht hatte, brauchen auch wir oft bei uns im Leben Ruhe, um durch bestimmte Stürme und bestimmte Situationen durchzugehen. Und jetzt, wenn ich an das Jahr zurückdenke, das Jahr geht zu Ende und es war ein turbulentes Jahr, so habe ich es empfunden. Es waren ganz viele Ereignisse, die da gewesen sind. Gute und auch stürmische Zeiten waren da. Und ich frage mich, welche Stürme werden wir im nächsten Jahr durchleben? Und vor allem, wie gehen wir dann mit den Stürmen um, die um uns herum toben, die uns vielleicht einnehmen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen? Und als ich so... Ich hatte immer eine Geschichte vor Augen, die möchte ich auch gleich mit euch gemeinsam durchgehen. Die geht um Jesus, wo er eine stürmische Zeit hatte und wie er dann in dieser stürmischen Zeit mit den Stürmen umgegangen ist und wie auch seine Jünger mit den Dingen umgegangen sind. Lass uns mal gemeinsam Matthäus 14 aufschlagen. Es beginnt eigentlich schon in Kapitel 13, in 53, wo Jesus in Nazareth ist und von seiner ganzen Verwandtschaft nicht anerkannt wird. Er lehrt da in der Synagoge und der wird von den Nazarenern ausgestoßen. Sie nehmen ihn nicht an, sie schicken ihn quasi weg, beziehungsweise Jesus geht dann weg. Ich glaube nicht, dass es Jesus in dieser Situation leicht fiel, einfach zu gehen, weil es war eigentlich seine Heimat, wo er aufgewachsen ist, da, wo er gespielt hat, seine Freunde vielleicht, seine Geschwister, seine Verwandten und Nachbarn. Die stoßen ihn alle ab und sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Sie sagen, woher hat er diese Lehre? Dann geht Jesus weg von ihnen und erfährt kurz darauf von dem Tod von Johannes, dem Täufer, der auch, wie wir wissen, ein Verwandter Jesu gewesen ist. Auch diese Nachricht muss Jesus ziemlich mitgenommen haben, denn wir lesen weiter, und als er das hörte, zog er sich in einem Schiff abseits von einem einsamen Ort zurück. Jesus braucht Ruhe. Jesus suchte Ruhe nach den turbulenten Ereignissen, wo er nicht angenommen wurde, wo er sogar abgestoßen wurde, wo er erfährt, dass Verwandtschaft getötet wurde, eigentlich ohne Grund. Und er zieht sich zurück, um erstmal die Ereignisse zu verarbeiten. Er kommt an diesen einsamen Ort, der vermeintlich einsam sein sollte, und da stehen 5000 Leute. Die 5000 Männer, die etwas von ihm wollen. Und Jesus erbarmt sich über diese Leute und gibt ihm zu essen. Mit 5 Broten und 2 Fischen macht er ein großes Wunder. Obwohl er selber müde ist, kümmert er sich um diese Menschen, die ihm nicht einfach egal sind. Lasst uns jetzt gemeinsam ab Vers 22 lesen. Vers 22 bis 23 in Kapitel 14. Das ist jetzt gleich im Anschluss passiert das. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Nachdem Jesus diesen Menschen, die jetzt auch noch auf einmal da gewesen sind, Essen gegeben hat, schickt er sie weg. Aber als Erstes schickt er seine Jünger schon mal los und sagt, geht schon mal, fahrt schon mal ans andere Ufer. Ich habe mich gefragt, warum schickt Jesus sie einfach hier weg? Es gibt ja auch Geschichten, wo Jesus mehrere Tage mit Menschen zusammen gewesen ist. Denken wir an die Geschichte, wo er die 4000 speiste. Das waren es mehrere Tage, wo er mit den Menschen zusammen war. Aber hier schickt er die sofort weg. Es gab für Jesus Prioritäten. Und die Priorität 1 hieß jetzt für ihn, zur Ruhe zu kommen. Jesus brauchte Ruhe von den Ereignissen. Er brauchte als Erstes einmal selber Ruhe, um zur Ruhe zu kommen. Und vor allem brauchte er Ruhe, um Gemeinschaft nach solchen turbulenten Ereignissen mit seinem himmlischen Vater zu pflegen. Wir lesen es ja hier, er war dort allein. Er brauchte die Gemeinschaft ganz alleine mit seinem himmlischen Vater, um zur Ruhe zu kommen. Für das Gebet nahm Jesus sich bewusst viel Zeit. Es mussten über 6 Stunden gewesen sein, in denen Jesus da im Gebet verbracht hatte. Die Zeit brauchte Jesus, um neu aufzutanken. Ich denke, jeder von uns kennt Stress. Jeder kennt Anstrengung bei sich im Leben oder Überforderung. Oft hat man das dann, dass es im Beruf ziemlich stressig zugeht oder auch zu Hause. Man kommt nach Hause und es ist noch nicht alles fertig. Und dann kommt der Stress auf. Man fühlt sich überfordert. Oft fühlen wir uns verzweifelt in den Tagen oder in den Anfechtungen, weil wir auf einmal nicht mehr weiter wissen. Oder es sind Beleidigungen da, die uns ziemlich stark verletzen, die uns einfach angreifen. Hass, Ablehnung, all diese Dinge, mit denen haben wir immer wieder zu tun. Ich denke, jeder kennt diese Situation oder Tod in der Familie. Viele Ereignisse, die zu unserem Leben gehören. Viele Ereignisse, die uns für die Zukunft auch prägen. Ich denke, auch als Gemeinde haben wir viele dieser Ereignisse erlebt, aber auch jeder persönlich. Im letzten Jahr, wenn wir einfach nochmal durchschauen und sagen, okay, welche dieser Dinge treffen bei mir im letzten Jahr zu? Dann waren das ziemlich viele. Beispielsweise Beleidigungen. Wie oft wurde jeder einzelne von uns beleidigt durch Dinge, die ein anderer gesagt hat, die er vielleicht gar nicht meinte? Vielleicht meinte er sie aber auch so. Freundschaften, Beziehungen sind vielleicht kaputt gegangen. Und so befindet man sich in einem Stress, in einem Druck, in einer Situation, wo man erstmal Ruhe braucht. Viele Menschen, nachdem sie in solcher Situation gewesen sind, wo sie zum Beispiel Ablehnung erfahren haben, ziehen sie sich zurück und haben erstmal keine Gemeinschaft mehr mit anderen Menschen, weil sie sagen, die Wunden sind so stark, die sind so frisch, ich kann damit nichts anfangen, wenn ich mich jetzt noch mit anderen Menschen unterhalte oder begebe zu anderen Menschen. So, sie ziehen sich zurück und bauen sich ein Nest um sich selbst. Oder andere Menschen zeigen es offensichtlich. Jesus tut etwas ganz anderes. Er sucht erstmal die Ruhe. Ja, er sucht die Ruhe. Er geht erstmal alleine an einen einsamen Ort, aber um mit seinem himmlischen Vater zu sprechen, um die Dinge, die ihn gerade bedrücken, mit Gott zu besprechen. Warum ist es so entscheidend, zur Ruhe zu kommen? Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen von Wissenschaftlern, die eine Untersuchung gemacht haben. Die haben Schmetterlinge untersucht, wenn die noch nicht geschlüpft sind. Also die Kokons waren noch zu, die Schmetterlinge sind noch da drinnen. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, was passiert, wenn wir die Kokons aufschneiden? Ja, dann ersparen sie ja quasi die Geburt. Sie haben die Kokons aufgeschnitten, haben die Schmetterlinge alle aufgestellt und haben sich gefragt, was passiert jetzt? Es passierte gar nichts, weil die Schmetterlinge nicht fliegen konnten. Warum konnten die Schmetterlinge nicht fliegen? Sie brauchten noch die Ruhe in ihrem Kokon, bevor sie genug Kraft angesammelt haben, um erstmal den Durchbruch zu schaffen. Erstmal Ruhe, um erstmal sich zu entwickeln, um die komplette Entwicklung zu erleben. Genauso wie diese Schmetterlinge brauchen auch wir erstmal Ruhe. In geschützter Umgebung, im Kreis mit unserem himmlischen Vater, kommen wir zu Kräften, so wie Jesus. Als erst einmal im Gebet kommen wir zu neuen Kräften, die wir dann brauchen. Ich glaube nicht, dass zur Ruhe kommen auch einfach heißt für uns, dass wir uns hinlegen, einfach nur schlafen gehen. Manchmal ist es, glaube ich, wichtig, einfach mal Ruhe zu machen, körperlich zur Ruhe zu kommen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es in anstrengenden Situationen, in Stürmen unseres Lebens, dass wir zu unserem himmlischen Vater gehen, um bei ihm die Dinge abzusprechen, mit Gott zu reden, um einfach zur Ruhe zu kommen. Auf Gottes Stimme hören, indem wir sein Wort lesen. Dann kann Gott uns neue Kraft geben, denn nur bei Jesus kommen wir zur Ruhe. Wenn du müde und kraftlos bist, braucht jeder einzelne Mensch Ruhe. Ruhe, die nur Jesus dir geben kann. Matthäus 11, 28 lädt Jesus uns dazu auch ein. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus bietet seine Ruhe an. Und genau das geschieht auch jetzt in den nächsten Versen, die wir weiterlesen wollen. In Matthäus 14, Vers 24 lese ich weiter. Das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. In der Zeit, als Jesus betete, leiden die Jünger schon Not. Das sehen wir aus diesem Abschnitt hier. Jesus suchte die Ruhe für sich als erstes, aber in dieser Zeit litten die Jünger schon, hatten die wieder einen Sturm, den sie durchzukämpfen hatten. Ich glaube, dass Jesus wusste, dass seine Jünger Not litten, weil Gott weiß alles. Wir müssen uns das einmal bildlich vorstellen. Wenn wir das einmal so schnell durchlesen und sagen, die Jünger litten Not, dann ist das mal ganz schnell abgetan. Man befasst sich eigentlich gar nicht mit der Not, die die Jünger da gerade erlebt haben, welchen Sturm die da durchzukämpfen hatten. Wir müssen uns vorstellen, seitdem es Abend geworden war, seitdem Jesus sie weggeschickt hatte, leiden sie Not, weil der Wind ihnen entgegensteht. Ihr Boot wird von riesigen Wellen zum Spielball genutzt. Die erfahrenen Fischer unter ihnen, zum Beispiel Petrus, kannten eigentlich den See. Sie kannten eigentlich die ganzen Tücken von dem See und mussten eigentlich wissen, wie der See ist. Aber ich glaube, in diesem Sturm, der schon mehr als 6 Stunden anhielt, waren die Jünger einfach nur noch verzweifelt und kämpften eigentlich nur noch ums Überleben. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Ein Kampf um Leben oder Tod. Das war jetzt nicht einfach ein einfacher Kampf. 6 Stunden lang kämpften sie. Da erscheint auf einmal Jesus auf dem Wasser. Die Jünger sind ja schon total kraftlos und denken nur noch ans Überleben und jetzt noch diese zusätzliche Angst, dass sie vor Furcht schreien. Ich glaube, dieser Satz, sie schrien vor Furcht, zeigt noch einmal mehr, wie gestresst diese Jünger waren. Es waren erwachsene Männer, erfahrene Fischer, die auf einmal Angst haben vor Gespenster. Ich sag mal so, wie lange brauche ich, wie viel Angst muss ich haben, dass ich an Gespenster glaube? Und die Jünger schreien vor Furcht, weil die auf einmal nicht mehr weiter wissen. Die sehen da irgendetwas, sie haben Angst und schreien. Doch genau in dieser gleichen, in dieser Situation, dieser hoffnungslosen Situation, wo sich die Jünger jetzt gerade befinden, in diesem Lebenssturm auf dem See, hören sie eine Stimme durch den Sturm. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Wer ist da? Die glauben an Gespenster. Wer ist da? Wer ist das? Ich bin's. Er stellt sich nur mit ich bin's vor. Er hätte ja auch sagen können, Jesus ist hier. Nein, er sagt, ich bin's. Was heißt das, ich bin's? In 2. Mose 3, Vers 14 lesen wir, wer ich bin ist. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich gesandt. Gott stellt sich an dieser Bibelstelle Mose in dem brennenden Busch vor mit seinem Namen. Es ist der Name des Allmächtigen, der Himmel und Erde gemacht hat. In dieser Situation, wo die Jünger keinen Ausweg sehen, stellt Jesus sich genau mit diesen gleichen Worten vor. Er zeigt ihnen in dieser ausweglosen Situation, ich bin's, hier ist Gott, hier ist ihr Gott. Es ist nicht irgendjemand, es ist keiner, kein kleinerer als Gott selbst. Es ist Gott anwesend und er hat die Situation in seiner Hand. Er bietet ihnen die Ruhe an, indem er selber anwesend ist und sagt, fürchtet euch nicht. Auch bei uns ist es oft so, dass wir in unseren Situationen, in denen wir uns manchmal befinden, in den ganzen Stresssituationen oder wenn es noch schlimmer ist, um Streit geht oder Beleidigungen, Ablehnung, dass wir keinen Ausweg mehr sehen. Freunde, die sonst immer unsere Freunde gewesen sind, wenn es uns gut geht, sind auf einmal nicht mehr da, weil sie uns verlassen haben, weil sie keine richtigen Freunde waren. Und so stehen wir vor unserem Problem alleine. Um uns wackelt die Welt, wir denken, die Dinge gehen gleich alle unter und fragen uns, wo gibt es Halt in dieser ganzen Welt, in der es eigentlich alles so unsicher scheint? Wer kann mir Halt geben? Wer gibt mir besonders Halt für das nächste Jahr? Wie komme ich mit den Problemen im nächsten Jahr klar, mit den ganzen Stürmen, die uns treffen werden? Und da können wir uns ganz getrost sein. In schweren Situationen ist Jesus immer da und bietet dir seine Hilfe an. Seid getrost oder sei getrost. Ich bin's. Gott ist da. Gott persönlich. Er könnte auch sagen, komm bei mir zur Ruhe. Genau wie er die Jünger einlädt, zur Ruhe zu kommen, seine Ruhe anzunehmen. Wie er es auch in Matthäus 11, 28 gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Und was noch schöner ist, Jesus bietet diese Ruhe dir nicht nur an, sondern er bringt sie auch. Das sehen wir auch wieder an diesem Beispiel von den Jüngern, wenn wir weiterlesen ab Vers 28. Da sagt Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Jemand sagte mal, Glaube ist oft ein Kind der Angst. Glaube ist oft ein Kind der Angst. Demnach musste Petrus, der hier anscheinend den meisten Glauben bezeugt, die meiste Angst gehabt haben. Ist ja eigentlich der logische Umkehrschluss, ne? Aber aus seiner Angst und seiner Verzweiflung, die er gerade hier hat, in der Situation, wo er keinen Ausweg sieht, folgt Glaube. Die Verzweiflung und Angst treibt ihn zum Glauben. Er erkennt Jesus an oder die Vorstellung Jesu an, die da sagt, ich bin's. Er erkennt die an und sagt, ich will dahin. Nirgendwo anders ist es sicherer als bei Jesus, bei seinem Herrn, natürlich. Er bettelt quasi, Herr, wenn du es bist, befiehl mir doch zu dir zu kommen. Wie groß muss seine Angst gewesen sein, in diesem schwankenden Boot, in diesem Problem, in dem er sich gerade befand, in dem Sturm, ums Leben zu kommen, dass er diese Glaubensschritte wagt, aus dem Boot heraus. Normalerweise sollte Petrus genau wissen, der ein Fischer war, dass Wasser ihn nicht tragen wird. Aber gerade er beweist hier den meisten Glauben und möchte zu Jesus. Petrus wollte aus dieser Not entkommen, weil er wusste, bei Jesus ist es sicherer als hier in diesem schwankenden Boot. Er wusste, wo er hin wollte, als er auf die Wellen sah. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Jesus bietet ihm an, er soll zu ihm zu kommen. Und Petrus springt aus dem, so lesen wir es, steigt aus dem Boot aus und geht zu Jesus hin. Stellen wir uns das mal vor, ein Fischer, ein erfahrener Mann, der sonst immer nur durchs Wasser schwimmen musste, jetzt geht er auf dem Wasser fest. Wie konnte er gehen, indem er den Blick klar auf Jesus hatte? Natürlich, er schaute fest auf Jesus und so war sein Weg fest. Doch dann lesen wir auch, dass Petrus auf die Wellen und den Wind schaute. Es sind diese Probleme, mit denen er die ganze Zeit schon gekämpft hat. Er hatte schon die ganze Zeit die Probleme mit dem Wind und mit den Wellen. Und diese Probleme hatte nicht nur er, sondern auch seine Freunde, die anderen Jünger. Aber jetzt, wo er auf dem Wasser steht, haben der Wind und die Wellen nochmal eine ganz andere Dimension. Er macht zwar Glaubensschritte, schaut aber gleichzeitig auf die Probleme und verfällt in große Panik. Er verliert die Ruhe im Sturm. Er verliert Jesus aus seinen Augen, weil er guckt auf die Wellen. Sein Glaube wankt, Petrus stolpert und Petrus sinkt. Ja, an dieser Stelle kenne ich mich auch gut genug, dann sagen wir mal, Petrus, hättest du mal auf Jesus geguckt? Und dann verurteilen wir gerne Petrus, aber oft stehen wir genau in der gleichen Situation. Es scheint bei uns im Leben alles glatt zu laufen. Wir haben keine Probleme, wir haben einige Stürme durchlebt und überstanden, die sind vorbei, der Glaubenskampf läuft. Aber auf einmal kommt eine Versuchung und wir schauen auf den Wind. Wir schauen auf die Probleme und merken, dass die Probleme uns auf einmal zu schwer werden. Wir können sie nicht mehr alleine überwältigen. Woran liegt das? Wir haben Jesus aus den Augen verloren. Der Sturm, der um uns tobt, wird uns zu stark und wir sinken. Max Lucado schreibt in einem Buch, Glaube beginnt, wenn man Gott auf dem Berg sieht und man selbst im Tal sitzt. Und wenn man weiß, dass man zu schwach ist, um auf den Berg aufzusteigen, wenn man sieht, was man dafür braucht, man sieht, was man hat, und was man hat, ist nicht genug, um irgendetwas zustande zu bringen. Petrus hat sein Bestes gegeben, aber sein Bestes war nicht genug. Als Petrus sank, sind ihm zwei Dinge bewusst geworden. Das erste, er sinkt. Logisch. Und das zweite, Jesus steht aufrecht. Zwei Dinge, die ihm bewusst werden mussten. Da weiß er natürlich, wo er am liebsten sein würde. Natürlich bei Jesus. Aber das Beste von Petrus war in diesem Augenblick nicht mehr genug. Und Petrus tut das, was das einzige Logische ist. Und das einzige Vernünftige in dieser Situation, er schreit um Hilfe. Wenn um uns der Lebenssturm tobt, ist unser Bestes, unsere Leistung nie genug. Jesus streckte sogleich seine Hand aus und ergriff Petrus bei der Hand und sprach: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Schiff stiegen, legte sich der Sturm. Jesus, der Allmächtige, der sich den Jüngern als Ich Bin's, als Gott offenbart, bringt Petrus und die anderen Jünger in dieser Situation die Ruhe. Er bringt sie aus der Not heraus in Sicherheit, sodass sie jetzt wieder auf glatter See sein dürfen. Jesus bringt die Ruhe in den Sturm. Wenn unser Blick auf den Herrn gerichtet ist, kann auch unser Gang geradeaus gehen. Dann können bei uns im Leben die Stürme toben, genau wie Petrus, als er noch ging. Aber solange wir Jesus, den Fels, im Blick haben, werden wir geradeaus gehen. Und das ist auch schön und das ist auch sicher der Weg. Aber wenn wir anfangen, so wie Petrus, auf die Wellen und den Wind zu schauen, auf die Probleme, auf die Versuchungen, die auf uns drauf einprasseln, dann werden wir sinken. Und dann dürfen wir uns aber Petrus als Vorbild nehmen, der dann weiß, an wen er sich wenden kann. Er weiß, wer helfen kann. Der Einzige, der helfen kann, war Jesus. Und bei dem bettelt er um Hilfe. Und genau das können wir auch tun. Petrus kann uns sehr zum persönlichen Vorbild werden in dieser Situation, weil er wusste, dass der Einzige, der helfen kann, nur Jesus ist. Als Jesus das Boot mit Petrus betrat, kehrte plötzlich Ruhe ein. Der Wind und die Wellen legten sich. Jesus bringt Ruhe in den Sturm von den Jüngern. Ich habe mir das so versucht vorzustellen, was das für eine faszinierende Ruhe gewesen sein musste, als Jesus jetzt im Boot sitzt und dieser Sturm, der eben noch komplett da gewesen ist, auf einmal vorbei ist. Ruhe nach dem Sturm, das muss ein schönes Gefühl sein. Das muss ein schönes Ereignis für die Jünger gewesen sein. Eine Ruhe, die nur in dieser Situation, nur Gott selbst, nur Jesus selbst bringen konnte. Dann habe ich die Frage gestellt, was würden wir tun, wenn wir 9 Stunden lang um unser Leben kämpfen, wo wir dem Tod näher sind als dem Leben und dann auf einmal Gottes Allmacht sehen und zur Ruhe kommen. Da ist die Frage, was taten die Jünger, als sie diese mächtigen Dinge gesehen haben, wie Jesus den Sturm gestillt hat, wie sie zusammen über das Wasser mit Petrus gekommen sind und ins Schiff gekommen sind. Und dann war es Ruhe. Was taten die Jünger? Lasst uns gemeinsam in Vers 33 schauen, da steht die Antwort. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Nachdem die Jünger aus dieser Lebensgefahr durch göttliches Eingreifen befreit wurden, tun sie das einzige Logische. Das einzige, was sie tun können, das ist eigentlich nur noch, was ihnen übergeblieben ist. Was sollten sie tun? Sie können eigentlich nur noch anerkennen, das ist Gottes Sohn. Weil wir hätten es nicht geschafft. Wir hätten noch weiter kämpfen können um unser Leben, aber wir hätten es nicht geschafft, den Sturm zu stillen. Wir hätten diese Ruhe nicht hinbekommen. Und so fallen sie zu Jesu Füßen und beten ihn an. Sie beten den an, der alleine angebetet werden soll, Gott selbst. Jemand sagte mal, Anbetung ist das Danke, das nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Anbetung ist ein freiwilliger Akt der Anerkennung, der Göttlichkeit und der Dankbarkeit des Geretteten, dem Retter gegenüber. Dass Jesus den Sturm gestillt hatte, stimmte die Jünger dankbar. Aber noch mehr bewegte sie, dass der den Sturm gestillt hatte, mitten unter sie gewesen ist. Ich glaube, das bewegte sie viel, viel mehr, dass sie ihn anerkennen als Gottes Sohn. Sie werden still vor ihm, staunen über seine Macht, die er hat, und beten ihn an. Diese Anbetung, wie wir sie hier in Matthäus finden, ist die einzige, wo die Jünger sie als Gruppe gemeinsam Jesus so ansprechen als du bist Gottes Sohn. Das finden wir an keiner anderen Stelle. Es war eine Anbetung, die nach einem durchlebten Sturm geschehen ist. Die Jünger mussten erst einmal durch so eine große Not, durch diesen kräftigen Sturm, wo sie um ihr Leben gebangt haben, wo sie die Größe Gottes gesehen haben, wo sie gesehen haben, dass sie nichts machen konnten und Jesus bringt die Ruhe. Sie mussten erst da durchgehen, um zu erkennen, das ist Gottes Sohn und ihn anzubeten in dieser Form. Wenn Gott uns durch eine Schule schickt und wir eine Lektion durchlaufen, dürfen wir Gott ganz nah erleben. Meistens erleben wir Gott ganz nah oder ganz groß in unserem Leben, wenn die Stunden am schwierigsten sind. Es ist genau wie die Schmetterlinge. Das Beispiel, was ich vorhin sagte, das Durchbrechen von dem Kokon, die Ruhe davor und das Durchbrechen von dem Kokon ist erforderlich oder führt erst dazu, dass ein Schmetterling genügend Kraft entwickelt, um selbst zu fliegen. Ein Schmetterling braucht erst einmal diese Anstrengung, um durch den Kokon zu kommen, um diese schönen Flügel von sich selbst zu entfalten und sie dann in der Luft zu schwingen. Genauso brauchen auch wir diese Tage, in denen Stürme toben, in denen wir vielleicht Probleme haben, in denen wir durchgehen müssen, damit wir stark genug werden, vielleicht für andere Dinge, die danach kommen, wo wir unsere Flügel ausbreiten können und sich andere Menschen daran erfreuen. Oder vielleicht hat Gott etwas anderes mit uns vor. Wir gehen durch eine Schule und erleben Dinge, die vielleicht für späteres Leben entscheidend sind. Nur eine Sache dürfen wir nie vergessen, das ist das, was die Jünger taten. Wenn wir aus einer Situation befreit worden sind, und ich denke da an die Befreiung von Schuld und Sünde, von der Vergebung, die jeder Einzelne von uns erfahren darf, die ich erfahren durfte. Wenn wir aus so einer Situation befreit worden sind, wo wir nicht mehr weiter wussten, weil wir uns in unsere eigenen Sünde verstrickt haben und Jesus hat uns davon befreit, dann sollten wir dasselbe tun, was die Jünger getan haben. Weil wir nicht die gleichen Menschen bleiben können wie vorher, weil wir sind Gott begegnet und wir sollten das tun, was die Jünger taten, ihn anbeten. Die Erkenntnis Gottes wird dich zur Anbetung treiben. Anfangs habe ich das Beispiel auch von dem Flugzeug erzählt, das im Südpazifik abgestürzt ist. Gott hat da das Wunder getan und hat die Möwe geschickt. Und die Besatzung konnte überleben. Aus Dankbarkeit daraus ging dann der Pilot jeden Freitagabend an die Landungsbrücke mit einem Eimer voll Garnelen und verteilte diese Garnelen voller Dankbarkeit an die Möwen. Er verfütterte die Möwen, also diese Garnelen an die Möwen und hatte ein Herz voller Dank. Ich glaube, wir haben einiges mit diesem Piloten gemeinsam, wenn wir an unsere Rettung denken. Der Lebenssturm ist irgendwann vorbei. Die Dinge, die wir gegangen sind, sind irgendwann vorbei. Wir wurden gerettet von Schuld und Sünde. Was bleibt danach? Ist das nicht die Dankbarkeit und die Anerkennung, dass Gott der ist, der uns hilft? Genau wie der Pilot hat gewusst, was sein Leben gerettet hat und er war dankbar. Ich denke, wir haben genügend Grund, in den Himmel aufzuschauen und Gott anzuerkennen, seine Größe, denn er bringt Ruhe in unseren Sturm. Amen.